Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Toi, toi, toi. Sprachlich waren ein paar Perlen dabei.
Passt. Dafür gibt's allerlei Möglichkeiten.
Ja, na, wer soll es machen, wenn nicht ich?
Thomas Schmidt, Thomas Schick, Thomas Maurer, sag einmal was.
Ups, nicht so.
Yes, absolutely.
Toi, toi, toi. Wobei mein persönlicher Favorit immer noch der
Thomas Schick
ist. Wahnsinnig faul und inkompetent.
Yes, absolutely.
So weit wie
Thomas Maurer
bin ich echt noch nie gegangen.
Wunderbar.
Yes.
Und natürlich auch sehr lieber Thomas Schmidt, beziehungsweise liebes Handy von Thomas Schmidt.
Ja, ein Dauerbrenner. Das Handy war ja, glaube ich, schon voriges Jahr Person des Jahres, aber it's the gift that keeps on giving.
Yes, absolutely. Sie sind hier im Podcast Maurer und Schick gelandet, dem Podcast, Nachrichtenpodcast für Menschen, die nichts mehr hören wollen von der Welt. Wir erzählen Ihnen einiges, ordnen das dann auch noch ein. Thomas Maurer, Stadt- und staatsbekannter Kabarettist, gibt die moralische, intellektuelle und überhaupt allumfassende Einordnung der Nachrichten.
Ja, na, wer soll es machen, wenn nicht ich? Einer muss machen. Ja.
Genau. Mein Name ist Thomas Schick, bin von der Kleinen Zeitung und wie gesagt, wir wollen jetzt auf das vergangene Jahr 2023 zurückblicken und wie gesagt, Thomas Schmidt.
Hast du jetzt 23 gesagt? Du bist ein bisschen der Zeit voraus.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich kann einfach nicht erwarten, bis 23
also ist. Also ich glaube, wir können über 23 hoffentlich sagen, es wird besser gewesen sein als 22, aber man soll es nicht falsch rein.
War 22 gut oder schlecht für dich? Einmal so diese ganz banale Frage.
Also hat durchaus zu wünschen übrig gelassen, würde ich mal meinen.
Gut, nichts zu wünschen übrig ließ, wie gesagt, das Handy von Thomas Schmidt. Fassen wir uns da nur mit dem Thema ganz kurz auf. Was ist denn dein Lieblingskommunikationselement aus diesem doch, ich würde jetzt sagen, sehr umfassenden Dokumentation österreichischer Politik?
Ja, es war sprachlich waren ein paar Perlen dabei. Wobei mein persönlicher Favorit trotz starker Konkurrenz immer noch der Thomas Schmidt-Satz ist, so weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen.
Grammatikalisch, metaphysisch, alles drinnen, was man braucht, oder?
Eigentlich alles und das kann man, glaube ich, mal auch als Epochenüberschrift, falls die Ära kurz als eine Epoche in die Geschichte eingehen wird, verwenden.
Oja, ja, was hat er denn da gemacht?
Blicken wir zurück auf Anfang Februar, da war die Welt verhältnismäßig noch in Ordnung. Das Impfpflichtgesetz wurde ausgesetzt, um irgendwie den Menschen in Österreich, ja, man wollte sie versöhnen oder so ähnlich. Stattdessen
ist schon. Nein, Moment, das Impfpflichtgesetz ist im Februar beschlossen worden, es ist im Juli wieder abgeschafft worden. Also es ist eigentlich ein Fall von plötzlichem Kindstod gewesen, das ist nicht einmal 6 Monate alt geworden.
Genau, aber man hat es ja beschlossen, um es nicht einmal zu vollziehen.
Ach so, man hat es beschlossen und man nicht vollzogen und offiziell aufgehoben ist es. Stimmt, Verzeihung, da habe ich die eine oder andere Feinheit der österreichischen Gesundheitsadministration übersehen. Ich bin dem mea culpa.
Ich wollte eigentlich gar nicht drüber reden, aber magst du noch das Thema Covid besprechen?
Covid ist eine sehr unsympathische Erkrankung. Und hat sicher ein paar Dinge, die sozusagen als kinetische Energie schon gelauert haben, in Gestalt von Bewegungsenergie auf irgendwelchen Demos mobilisiert, was jetzt auch nicht unbedingt zur Wohnlichkeit der österreichischen innenpolitischen Atmosphäre beigetragen hat. Und man kann jetzt nur hoffen, also sowohl für die Menschen in China als aber auch für alle anderen, dass das, was sich jetzt abzeichnet, dass nämlich in China nach der Aufhebung der Zero-Covid-Politik eine unglaubliche Infektionswelle über das Land schwappt, wo sie, glaube ich, mit Toten im Millionenbereich rechnen, dass das irgendwie sich wieder abflacht. Mehr wie wünschen kann man eh nicht, weil wenn wir was gelernt haben aus dem Jahr 2020, ist, dass im Gegensatz zu Las Vegas Dinge, die in China passieren, nicht in China bleiben.
Sehr philosophischer, sehr, sehr schöner Satz. Ich wollte eigentlich auf ein völlig banales Thema raus.
Ach so, Entschuldigung, bitte.
Nein, im Februar, Anfang Februar war die Welt verhältnismäßig noch in Ordnung, würde ich behaupten. Da stimmte ein Thema, die Schlagzeilen, und zwar die Yacht von Jeff Bezos.
Stimmt, ja, das war... Also Jeff Bezos,
damals
vielleicht Unnötiges zu erwähnen, aber selbstverständlich wird es die größte Segeljacht der Welt, mit einem Kostenpunkt etwas über 500 Millionen Dollar und halt ein paar Dutzend Millionen noch für die Begleitjacht, wobei man da sagen muss, die Begleitjacht ist Sachzwang, weil man ja auf der Segeljacht wegen dieser ganzen Scheißsegel kein Hubschrauber landen kann. Und weil jetzt vom Jeff Bezos nicht erwarten kann, also wenn ganz dringend was zum Ausliefern ist für Amazon oder so, dann muss der natürlich mobil sein. Und es war eben geplant, aber sie haben es jetzt, glaube ich, irgendwie anders gelöst. Ursprünglich hätte eine historische Brücke abgerissen werden sollen, weil das drum einfach zu groß ist, dass man es irgendwie aus dem ja eigentlich für große Schiffe gedachten Hafen wieder rausbringt. Aber irgendwie ist das jetzt anders gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht zerlegen sie es in Einzelteile. Es war ja auch angekündigt, die Menschen, es gab ja schon eine Initiative, dass sich tausende Menschen angemeldet haben, um diese Yacht, wenn sie dann rausfährt, mit Eiern zu bewerfen. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht verschicken sie es jetzt in Einzelteile mit dem Zug und er baut es daheim. Ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls finde ich es wichtig, weil ja oft diese wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Impulse von den Superreichen kommen. Also ich glaube, das ist eine Vorstufe auf die erste 1 Kilometer lange Segeljacht, wo ich absolut der Hoffnung bin, dass man mit der dann auch gleich zum Mars fliegen kann, der bis dahin zweifellos auch schon von Elon Musk besiedelt sein wird.
Ja, das Schiff ist tatsächlich mittlerweile aus dem Hafen von Rotterdam draußen. Am 3. August fuhr es auf einem alternativen Weg raus. Also offenbar hat man es dann doch geschafft, es so weit rauszubringen, dass man erst draußen den Masten aufrichten muss. Ja. Es gab einen einzigen Fotografen, der versuchte, das Ding zu fotografieren, und er wurde ständig vom Schiff aufs mit Scheinwerfern geblendet, damit er ja kein ordentliches Bild zusammenbekommt von diesem ja wunderbaren Werk der Technik.
Naja, das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, weil ich glaube, Jeff Bezos schätzt seine Anonymität, und es gibt ja nichts, was dich unsichtbarer macht wie eine 127 Meter lange Segeljacht. Also da wird er in Zukunft sehr viel Scheinwerfer brauchen, denke ich. Vielleicht auch Scharfschützen, wer weiß.
Scharfschützen sind jetzt mitunter vielleicht der Übergang zum nächsten Thema, auch wenn es ein wirklich schlechter Übergang ist, aber dafür bin ich ja bekannt. Frage an dich, der sich ja doch auch mit der theoretischen Konstruktion von Humor befasst. Darf man über den Komplex des Russland-Ukraine-Kriegs eigentlich Scherze machen?
Wenn einem gute einfallen, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man über alles Witze machen kann, wenn einem gute einfallen. Aber auch über, dafür sollte man im Gegenzug auch über einfach zu beackernde Felder keine besonders naheliegenden oder blöden Witze machen. Also wir haben es in den Staatskünstlern nur gestreift, wir haben es eher auf die an den Punkt der österreichischen Hilfslieferungen. Also da hat sich ja die Regierung auch zeitlang ein bisschen so geschrauft, soll man da, dürfen wir es neutral überhaupt. Aber es sind jetzt Hilfslieferungen rausgegangen. Ich glaube, das erste waren eben einfach alte Bundesheerbestände ausgerümpelt, also alte Helm, alte Schutzwesten, aber, wo wir dann darauf hinweisen, weil Österreich neutralitätsrechtlich verpflichtet ist, ausschließlich nicht tödliches Material zu liefern, keine alten Bundesheersocken.
Kommen wir mal zu den Fakten. Seit dem 24. Februar führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Mindestens 100.000 Menschen sind bisher bei den Kampfhandlungen gestorben, darunter auch geschätzt 20.000 Zivilisten. Und der einzige Grund, warum es die Ukraine eigentlich noch gibt, das sind die ukrainischen Streitkräfte, die sich nach wie vor Russland entgegenstellen. Und dann gibt es da noch einen Menschen in der Ukraine, der auch auf anderer Ebene Unnachahmliches für sein Land leistet, Volodymyr Zelensky. Er hatte in diesem Jahr einige ikonische Medienauftritte geliefert. geliefert, unter anderem das Video knapp, nachdem die Beschüsse begonnen haben, als er mit seiner Truppe durch Kiew ging und sagte, wir sind immer noch hier, oder dieser Spruch, ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit.
Ja.
Der war dann schon gut, also da merkt man, es kommt aus einer ähnlichen Branche wie du.
Naja, das ist in der Situation sicher der richtige Mann am richtigen Platz. Also, dass die Ukraine jetzt per se keine Musterdemokratie war, auch vor dem russischen Einmarsch, darf man als bekannt voraussetzen. Und nach allem, also ich bin jetzt wirklich kein Experte für ukrainische Innenpolitik, aber nach allem, was man hört, war der Selenskyj eigentlich auch ein verhältnismäßig schwacher und nicht sehr erfolgreicher Präsident bis dahin. Aber in der Zeit nach dem Überfall ist er natürlich dann der Mann der Stunde gewesen, weil er einfach ja, richtig kommuniziert. Also es ist eh erstaunlich, nachdem man ja jahrzehntelang die russischen Bot- und Trollarmeen und die Desinformationskampagnen Russlands irgendwie mit Sorge betrachtet hat, wie scheiße die sind in der Kommunikation ihres Standpunktes, wobei der auch wirklich schwer rechtfertigbar ist. Also es verfängt dann halt im Milieu Corona-Leugner bis Reichsbürger aber die waren vorher schon überzeugt, die hat man nicht überzeugen müssen. Also die grundsätzliche Propagandaschlacht haben auf jeden Fall die Ukrainer für sich entschieden. Aber das ist eben auch, weil der Selenskyj, man natürlich ist es teilweise überzogen in der Stilisierung und die Militärleibern und das ist schon eindeutig sehr professionell, aber andererseits, wie wenn nicht professionell, willst du sowas kommunizieren? Und vielleicht ist auch eine nachträgliche Lehre eben wegen der russischen Propaganda, dass die nicht so erfolgreich war, was ich glaube, dass sie war, weil sie so gut war, sondern weil erstens bei uns eh schon genug Spaltungspotenzial darauf gewartet hat, erweckt zu werden, und weil die Arbeit eigentlich die Algorithmen der Social Media machen. Also die Tatsache, dass die halt pro Kontakt nur Geld verdienen, und je heftiger du engagiert bist, desto profitabler ist das Unternehmen, hat dazu geführt, das weiß man bei allen, dass super kontroversielle Stellungnahmen raufgespielt werden. Also wenn irgendjemand einen total rassistischen Unfug postet, kannst du davon ausgehen, dass der Algorithmus den ungefähr 100-mal weiter verbreitet als irgendein normales Statement. Und das hat eine Dynamik ausgelöst. Also die Russen haben da eigentlich nur ein bisschen am Ping-Pong-Ball reinwerfen müssen. Ich weiß schon, das Bild kommt. Ich habe irgendwann einen Walt Disney-Film als Kind gesehen über die Magie der Kernspaltung, und da war aber wirklich ein super Bild. Ein Raum voller Mäuse fallen, auf denen jeweils ein Ping-Pong-Ball liegt, und dann wird ein Ping-Pong-Ball reingeworfen, und dann siehst du mal, was eine progressive Beschleunigung in der Reaktion ist. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit den Social Medias gegangen. Also ich glaube, neben der wirklich wichtigen Frage, wie es jetzt mit dem Ukraine-Konflikt weitergeht, wird eine der wichtigsten Fragen der nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich sein, ob wir dieses Social-Media-Monstrum mit diesen Mechanismen, die eben eine zunehmende Irrsinnigwerdung der Öffentlichkeit nicht nur tolerieren, sondern erzeugen, wie wir dieses Viech wieder in den Käfig kriegen.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Reden wir über eine Frau, die uns in diesem Jahr auch ein bisschen echauffieren ließ, Karin Kneißl. Jene, die sich nicht mehr erinnern, die Frau war Außenministerin in der Regierung Kurz Strache und hat es irgendwie geschafft, Wladimir Putin auf ihre Hochzeit einzuladen. Mittlerweile ist sie nicht mehr im Amt, sie ist geschieden, aber das Geschenk, das Putin ihr nach einem Hofknicks überreichte, das beschäftigte uns heuer. Es geht nämlich um Ohrringe im Wert von 50.000 Euro, von denen Frau Kneißl glaubt, dass sie seien ihr persönlich geschenkt worden. nach einem Streit mit der Republik, ist jetzt aber klar, die gehören tatsächlich dem Staat Österreich, aber Kneißl darf diese Ohrringe als Leihgabe tragen. Und zu allem Überdruss hat die Frau, die zwischendurch in Südfrankreich und mittlerweile im Libanon lebt, vor ein paar Tagen Russland besucht und hat sich dann auch noch auf Twitter so schön geäußert, wie wunderbar nicht Moskau sein mit der ganzen Weihnachtsbeleuchtung.
Ja, herrlich, ich habe die Fotos gesehen, ja, da geht einem das Herz auf, wenn diese Festbeleuchtung in Moskau ist. Nein, das ist natürlich schon neben vielen bizarren Episoden der letzten Jahre ist die Außenministerschaft Kneißl sicher eine der ärgsten. Die hat ja unter anderem auch vorgehabt, sie wollte dann einen eigenen Geheimdienst fürs Außenministerium gründen und ist ja auch unmittelbar nach ihrem Rücktritt ist sie dann ja RT, also diese russische Propagandasender-Mitarbeiterin geworden, hat in Südfrankreich eben lebend sich als politischen Flüchtling bezeichnet. Also die Frau hat Geschmack, was sich ja auch schon an der Auswahl ihrer Hochzeitsgäste gezeigt hat, wo man nachträglich denkt, man sie wahrscheinlich, wenn sie schon einen Prominenten dabei haben, hätte wollen, ich glaube, David Hasselhoff kann man für ein paar 10.000 Euro mieten für sowas, da wäre sie langfristig besser gefahren. Der hätte halt keine Ohrringe geschenkt, aber wie gesagt, das ist jetzt, immerhin darf sie sie tragen, man stelle sich vor, wenn sie da als politischer Flüchtling im Libanon lebt und dann ihr der Wüstenwind durch die leeren Löcher in den Ohrlappen durchpfeift, das wäre eigentlich doch mehr, als die Menschenrechtskonvention zulässt. Aber jetzt reden wir nochmal über sie und ich glaube, das ist ein bisschen ein Neujahrsvorsatz. Ich würde sie dann ganz gern wieder vergessen im Verlauf des Jahres 2023.
Vorsätze für 2023.
Zwei Menschen, die wir vielleicht auch 2023 weniger besprechen sollten, Elon Musk und Donald Trump. Der eine hat Twitter gekauft, um es zu ruinieren, vielleicht dann auch irgendwie was anderes draus zu machen. Der andere steht vor einer Anklage, weil er selbst Urheber eines Staatsstreichs oder beziehungsweise eines ähnlichen Verhaltens gewesen sein soll. Wer ist denn für dich die größere Gespensterfigur aus dem vergangenen Jahr?
Naja, vorab, ob uns die beiden den Gefallen tun werden, in ein gnädiges Vergessen zu versinken, das wage ich zu bezweifeln. Also das unmittelbar Bedrohlichere war natürlich einen wirklich krankhaften Soziopathen und Lügenbeutel wie Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten zu machen. Man muss ja sagen, man hatte das Glück gehabt, dass er wahnsinnig faul und inkompetent gleichzeitig war und dadurch schon mal nicht so viel Schaden angerichtet hat, wie eigentlich potenziell drin gewesen wäre. Aber das, was passiert ist, hat ja durchaus gereicht, den man mittlerweile an ein Comeback glaube ich nicht. Erstens ist ja jetzt das Verfahren eröffnet, das ja bizarrerweise 2 Jahre braucht hätte. Also das hätte man juristisch sicher schnell erledigen können, aber da war natürlich die große Angst vor innenpolitischen, nicht nur innenpolitischen Zerwürfnissen, sondern man weiß ja auch, dass sehr viele der Anhänger wirklich military grade gut bewaffnet sind. Und hat wahrscheinlich auch abwarten wollen, bis der Stern des Herrn Trump im Sinken befindlich ist, was ja mittlerweile doch eingetreten sein dürfte, weil alle seine Kandidaten, fast alle, aufs Maul gefallen sind bei den Midterm-Wahlen. Und er selbst, glaube ich, den Realitätsbezug so weit verloren hat. Also das, die letzte Aktion war ja großartig. Da war eine ganz, ganz wichtige Mitteilung angekündigt hat auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social. Und die ganz, ganz wichtige Mitteilung war, dass es dann Sammelkarten von ihm gibt. Und nämlich nur dazu NFTs, also diese Digital-Originale, deren Markt, nachdem er kurz bizarrerweise ganz oben war, mittlerweile irgendwo um Null herum grundelt, also wirklich am Tiefpunkt der Welle eingestiegen. Und man hat ein paar davon gesehen, das ist vollkommen bizarr. Das sind so entweder photogeshoppte oder luftgepinselte Darstellungen von ihm als Marshall, als Astronaut, als Kampfjet-Pilot. Also ich weiß nicht, wessen Körper sie immer drunter gesetzt haben. Das ist jeweils der Körper eines gut trainierten Mannes mit etwa 85 Kilo. Außer das eine, wo er als Superheld drauf ist, da hat er den Körper eines etwa 115 Kilo schweren Hochleistungs-Bodybuilders. Und es ist so elend und du kannst da, wenn du wirklich deppert genug bist, den Scheiß zu kaufen, du kannst da nicht einmal das Motiv aussuchen. Und es steht sogar unten drauf, dass keine Garantie übernommen wird, dass das ihm den Wert steigert oder auch nur behält. Also es ist, das ist dann schon das Satyrspiel nach der Tragödie, wie man es bei den Griechen gehabt hat. Und Elon Musk ist irgendwie, da, das ist fast nicht mehr zu analysieren. Also zum einen hat er sich offenbar weltanschaulich, soweit man das überhaupt benennen kann, sehr gewandelt, weil er ist ein großer Science-Fiction-Fan und offenbar war ein bisschen das, worauf er früher abgezielt hat, eine Welt, wie sie in den Culture-Romanen vorkommt, eine eigentlich postkapitalistische, all-inclusive, wo also Gentechnik, die, weiß nicht, Geschlechtswechsel und ewiges Leben und alles ermöglicht und sozusagen der Mensch nur mehr seiner philosophischen Bestimmung zustrebt, das dürfte ihm vorgeschwebt sein. Und mittlerweile ist er halt offensichtlich Rechtsaußenrepublikaner geworden. Wie sich das binnen ein paar Jahren ausgeht, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, welche Substanzen er abseits von Nahrung und Getränken zu sich nimmt. Und diese Twitter-Übernahme ist natürlich ein Wahnsinn. Also ein Unternehmen, das eh noch nie Gewinn geschrieben hat, um was waren es, 46 Milliarden?
Circa, ja.
Ja. Ich glaube, dass es ja wirklich kaufen musste, weil er zuerst mal wieder, ich glaube, das war von seiner Seite zuerst eher als einer von diesen depperten Imponierschmäh gedacht. Und er hat ja dann auch noch versucht, aus diesem Vertrag rauszukommen, dass er es nicht kaufen muss. Und jetzt der Ritter der Meinungsfreiheit der Unbegrenzten, also es sind zwar alle Nazis und Frauenfeinde wieder auf der Plattform, dafür schmeißt er Journalisten aus und Leute, die sich ungünstig über ihn äußern. Also das ist ja wirklich in vernünftigen Termini fast nicht mehr zu besprechen. Jetzt hat er sich abwählen lassen, also weil die Twitter-Demokratie natürlich die wahre Demokratie ist und da haben, glaube ich, was 5-6% gefunden, also sie schleichen.
57.
Ja, ist auch nicht schlecht.
Ist auch nicht schlecht, ja. Vox Dei hat das mal genannt.
Und jetzt wird das halt jemand anderer führen, aber ich meine, er ist nach wie vor der Eigentümer. Also ich denke, das ist ungefähr so, wie Wladimir Putin vorübergehend nicht Präsident der Russischen Föderation war, sondern sein enger Vertrauter Medvedev. Und dann war er es halt wieder, oder es ist wurscht, wer pro forma dieses Amt inne hat. Und was ihm dann noch an lustigen Streichen einfällt, wird interessant zu beobachten. Andererseits muss man sagen, es sind so viele Leute nicht auf Twitter, dass das vielleicht gar kein weltpolitisch relevantes Thema ist oder nur insofern, dass man vielleicht das als Anlass nehmen sollte, mal über die Rolle von Tech-Milliardären oder vielleicht Milliardären und ihrem Einfluss auf die wirkliche Welt nochmal gründlich nachzudenken und ob das sich derzeit wirklich in einer vernünftigen Balance befindet, was ich persönlich leicht bezweifle.
Aber das heißt, ich höre jetzt ein bisschen Pessimismus raus und du meinst, wir werden noch einmal über Trump und Musk reden müssen im nächsten Jahr?
Naja, es wird irgendwas mit Trump passieren. Es wird wahrscheinlich ein Verfahren eröffnet und es werden, wenn wir Glück haben, werden nicht irgendwelche Militias mit außer dienstgestellten Hubschrauber-MGs auf Pickups montiert dagegen protestieren, aber gesagt ist das nicht. Und der Herr Musk ist ein immer zu streichen aufgelegtes Kerlchen. Also ich glaube, freiwillig wird er sich nicht aus den Nachrichten schleichen.
Austria in a nutshell.
Wir haben jetzt schon über Musk, Trump, Kneißl, Putin gesprochen. Reden wir über vier Menschen, die ich jetzt nicht auf diese Ebene heben will. Michael Brunner, Tassilo Valentin, Heini Staudinger und Gerald Gross.
werden aber alle als US-Präsident auch nicht schlechter qualifiziert gewesen als der Trump. Vielleicht wird man einem von denen Twitter geben und schauen, was draus wird.
Gut, ich finde, das ist ja. Gerald Gross hat sicherlich da sehr interessante Ideen und auch bei Heini Staudinger bin ich überzeugt davon.
Heini Staudinger müsste man wahrscheinlich zuerst einmal erklären, was Twitter ist.
Aber er hätte vielleicht schon eine Idee, was Seneca oder Buddha dazu gesagt hätten. Also er ist ja sehr philosophisch
besonders. Er hat eine Zitaten-Webseite im Internet gefunden, falls er das Internet benutzt, ich weiß es nicht genau. Aber vielleicht gerade deswegen erfrischender, unkonventioneller Ansatz, der möglicherweise diesen Tech-Konzern wieder auf die richtige Spur führt. Also ich glaube, wenn man es dem Elon Musk vorschlagen würde, wenn man wen kennt, angeblich kennt man jeden Menschen auf der Welt über fünf Ecken. Also wenn man jemanden kennen würde, der dem Elon Musk vorschlagt, hörst Elon, ich hab da Viere, ich häng da die an die Wand, wir Fantatpfer. Und der, den es erwischt wird, dann wäre Elon Musk, glaube ich, der Mann, der das im Zweifelsfall macht.
Ein anderer Trend, der in diesem Jahr für Kontroversen sorgte, ist das Klimakleben. Schema F dabei sieht so aus, man wirft Kartoffelpüree oder ähnliches auf ein Kunstwerk und klebt sich dann daneben oder darunter fest, um so eben auf die Klimakatastrophe hinzuwerfen. Mittlerweile klebt man sich auch auf Rollbahnen von Flughäfen oder auf vielbefahrenen Verkehrsadern fest. Du bist ja jetzt schon jahrelang Beobachter des Zeitgeschehens. Hast du gleich von Beginn an verstanden, worum es dabei geht und dass das eine adäquate Form des Protests ist?
Naja, dass es um Aufmerksamkeit geht, war klar. Es tut natürlich, als wenn man eine Ader für die bildende Kunst hat, tut es schon ein bisschen weh, irgendeinen Gatsch auf Bildern zu sehen, wobei man dazu sagen muss, dass ja nach wie vor kein Schaden entstanden ist. Also die dürften sich schon durchaus vorsätzlich gut gesicherte und hinter Glaskunstwerke. Also ich glaube, ein Rahmen musste dann irgendwie halt fachmännisch geputzt werden. Also das heißt, der materielle Schaden hält sich in engen Grenzen. Und wenn man jetzt wirklich nur in PR-Maßstäben denkt, dass also das Thema damit auf der Agenda war, wenn auch häufig so gefärbt, dass das ein Wahnsinn ist und dass die jetzt endlich eine Ruhe geben sollen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass diese Leute eigentlich die Staaten, deren Angehörige sie sind, dazu zwingen wollen, sich an die eigenen Gesetze zu halten, wofür man doch Verständnis aufbringen kann, finde ich. Ja. Also natürlich ist es wahnsinnig lästig, wenn du am Weg in die Arbeit bist und es ist Stau. Da sind wir sehr ehrlich, es ist eigentlich immer Stau und ganz selten hat sich jemand wo festgeklebt. Was ich vielleicht beanstande, ist die Verwendung von fertig Kartoffelpüree und solchen Sachen. Also ich finde, das sollte nachhaltiger sein. Das könnte ruhig irgendwie ein selbst angesetztes Birchermüsli sein oder so. Weil was kommt als nächstes? Und dann hast du dann McDonald's Milchshake oder Inzersdorfer Beischl. Also so weit darf es nicht gehen. Da finde ich, sind die Grenzen des Protestes erreicht.
Jetzt das noch.
Was mich umgekehrt dann allerdings schon wieder wundert, warum hat sich eigentlich noch kein österreichischer, nennen wir sie mal Sicherheitspolitiker, irgendwo an einen Grenzzaun festgeklebt? Weil auch da ist ja in letzter Zeit, beziehungsweise in diesem Jahr, ganz massiv die Aufmerksamkeit hingelenkt worden.
Ich glaube, der Grund, warum Menschen wie der Kanzler Nehammer oder der Innenminister Kahner sich nicht aus Protest irgendwo an der EU-Außengrenze festkleben, ist die Sorge, dass sie dort niemand angrätseln mag.
Gut, damit ist innenpolitisch das ganze Jahr 2023 besprochen. Wenn Sie auch im nächsten Jahr top orientiert und informiert sein wollen, abonnieren Sie einerseits mal diesen Podcast. Wir sind jede Woche für Sie da, um Ihnen die aktuellsten Nachrichten ordentlich einzuordnen. Und wenn Sie noch tiefer eintauchen wollen, schauen Sie in den Shownotes nach. Dort gibt es einen Link und einen Gutscheincode. Damit können Sie dann 4 Wochen lang gratis das Angebot der kleinen Zeitung in vollem Umfang nutzen. Weißt du noch unseren Gutscheincode?
Der Gutscheincode ist mein Name und wenn ich den recht erinnere, lautet er Thomas Maurer.
Ja, wobei wir haben es abgekürzt, um den Menschen es leichter zu machen. Der Gutscheincode lautet nur Maurer.
Ah, okay. Na, das ist dann wieder wie in der Hauptschule, da haben wir uns auch noch mit Nachnamen angeritten.
Ein kurzer Blick ins Fernrohr.
Schauen wir nochmal ganz kurz auf 2023. Hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. die zuhörenden Personen vielleicht noch einen Kulturtipp, damit man sich aus irgendeinem Grund noch auf 23 freuen kann, wenn es nicht nur das Konzert der Wiener Philharmoniker ist am 1.
Ja, Herbst 23 wird es ein neues Staatskünstlerprogramm geben.
Na dann.
Na, das ist einmal, finde ich, eine ausgezeichnete Nachricht aus meiner Warte. Wobei, geschrieben gehört es auch vorher, das trübt meine Vorfreude, aber das soll ihre nicht trüben. Und vielleicht so zum Nachschauen, wer es verpasst hat, also für mich die drei interessantesten Filme, die ich zumindest gesehen habe heuer, wären Weißes Rauschen, White Noise, wären Everything, Everywhere, All at Once, wie das auf Deutsch heißt, weiß ich nicht, alles, überall, immer, keine Ahnung. Und was wollte ich noch empfehlen? Ah ja, Triangle of Sadness war auch sehr gut. Das, glaube ich, auf Deutsch auch Triangle of Sadness geheißen hat. Es ist ja sehr ungewöhnlich mit den deutschen Titeln, dass es meistens englische sind. Aber manchmal habe ich festgestellt, auch bei Krimis, andere englische Titel als im Original. Das wäre ein eigenes kulturelles Phänomen, dem wir vielleicht im nächsten Jahr auf den Grund gehen.
Dafür gibt es allerlei Möglichkeiten. In diesem Sinne sagen wir Ihnen viel Erfolg für 2023.
Ja, toi, 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 so ein Jahr ist ein Langstreckenrennen. Nicht gleich alle Lebensfreude am 1. Jänner vergeuden.
Genau, die nächsten Monate werden entscheidend werden, hat
genau.
Dann auch noch ein berühmter Österreicher genau. Oftmals gesagt. Und wir lassen uns wie üblich verabschieden von einer jungen Stimme. Und die sagt:
Tschüss und schleicht's euch.